Liebe Gemeinde, bevor wir hier unseren Gottesdienst begonnen hatten, haben wir vorne einen Vers lesen können. Wie hieß der? Ich will euch ein neues Herz geben und einen neuen Geist in euch hineinlegen. Was war das? Das war die Jahreslosung vom letzten Jahr. Es gibt eine neue für dieses Jahr. Wenn du die irgendwo finden solltest, dann darfst du die gerne mal an die Wand werfen. Und die steht nämlich in Offenbarung 21 und Vers 6. Und das ist ein so wunderbarer Vers, ein so verheißungsvoller Vers. Offenbarung 21, Vers 6. Offenbarung 21, Vers 6. Überhaupt die Jahreslosungen sind aus einem bestimmten Grund sehr bemerkenswert und die sollten wir uns einprägen. Wisst ihr warum? Die Bibel ist voller Geschichten und voller Begebenheiten, aber leider auch in vielerlei Weise hat sie zu tun mit der Sünde des Menschen, mit der Verkehrtheit der Welt, mit den Versuchungen des Teufels. Die ganzen Gebote, die uns gegeben worden sind, von denen das Neue Testament sagt, sie gelten nicht mehr für uns. Wenn wir in Christus sind, dann lebt Christus in uns die Gebote. Viele Dinge stehen in der Bibel, weil die Welt voller Sünde ist. Aber interessant, die Jahreslosungen sprechen immer vom Himmel. Sie sprechen von dem neuen Leben. Sie haben nicht viel mit der Sünde zu tun, sondern sie sind immer voller Verheißungen. Was ist Glück, wie hieß das nochmal? Dass Gott dir nahe zu sein, ist mein Glück. War das nicht vom vorletzten Jahr? So, oder Abraham zog aus in ein Land, warte mal, wir haben hier keine bleibende Stadt. Die zukünftige suchen wir. Alle diese Stellen in der Jahreslosung sind alle, ich nenne sie Gesicht Jesu Stellen. Ich will euch das mal erklären. Stellt euch mal vor, so ein, ich glaube, ich habe die Geschichte schon mal hier erzählt, ein Bild von Picasso. Hier, ne? Ein Bild von Picasso, ihr wisst das so, das ist alles so kreuz und quer und so Striche, tolle Farben. Und so ein Bild hat ja einen hohen Wert, stimmt's? Aber das Bild hat eigentlich keine, jedenfalls viele Bilder von ihm, haben keine Mitte. Sie haben kein Zentrum. Jetzt stellt euch mal ein anderes Bild vor von Leonardo da Vinci, das heilige Abendmahl von Jesus. Beide Bilder sind sehr teuer, keine Frage, die sind beide wertvoll. Aber das eine Bild ist inhaltslos und das andere hat einen Inhalt. Und der Inhalt ist Jesus. Stellt euch vor, ihr würdet irgendwo auf das Bild eure Hand legen. Irgendwo, das wäre alles nicht so schlimm, aber wenn ihr die Hand auf das Gesicht Jesu legen würdet, könnt ihr euch das vorstellen? Stellt euch mal dieses Abendmahl von Leonardo da Vinci vor und das Gesicht Jesu wäre auf einmal verdunkelt, es wäre nicht mehr da. Dann fehlt dem Bild alles. Denn um des Gesichtes Jesu willen ist das Bild da. Wenn das Gesicht Jesu nicht so herrlich wäre, die scheinende Liebe des Vaters, in ihm ist der Abglanz des Vaters uns erschienen, dann wäre das Bild nicht das, was es ist. Und wenn du die Bibel, und darauf möchte ich hinaus, richtig liest, dann entdeckst du diese Gesicht-Jesu-Stellen und sie leiten dich durch das Leben. Es gibt auch in der Heiligen Schrift ein Zentrum und es gibt eine Peripherie. Wenn es da heißt, und Judas ging hin und erhängte sich. Dann steht das in der Bibel und dann ist das tragisch, aber es ist für mich keine Gesicht-Jesu-Stelle. Versteht ihr, was ich meine? Oder des Teufels Anteil wird sein im feurigen Pfuhl. Das ist eine ganz schlimme Bibelstelle, die ist sehr tragisch, aber es ist keine Gesicht-Jesu-Stelle. Gesicht-Jesu-Bibelstellen haben wirklich die himmlische Verheißung im Auge. Sie haben das ewige Leben im Auge. Es sind Stellen der Verheißung, Stellen, die uns erschüttern, ergreifen und glücklich machen können. Weiter sagte er zu mir, es ist geschehen, ich bin das A und das O, der Anfang und das Ende. Ich will dem Dürstenden oder dem Durstigen aus der Quelle des Wassers des Lebens geben, umsonst. Hey Leute, ich könnte ausflippen. Das ist doch Wahnsinn. Das ist doch wunderbar. Jesus, du bist das A und das O. Und du willst mir, dem Durstigen, geben, zu trinken aus der Quelle des lebendigen Wassers. Umsonst. Ich habe drei Punkte, über die ich mit euch sprechen möchte. Ich möchte mit euch über Leidenschaft sprechen. Einmal, Leidenschaft ist die fehlende Dimension im Leben von den meisten Menschen und auch leider von vielen Christen und auch von vielen Gemeinden. Es fehlt die Leidenschaft. Das zweite sind ein paar biblische Aspekte über die Leidenschaft. Und im dritten Punkt möchte ich darüber mit euch sprechen, wie können wir die Leidenschaft Jesu neu in uns aufwallen lassen, stark werden lassen. Wie können wir in diese Leidenschaft hineinkommen? Also, erster Punkt, Leidenschaft für Jesus, die fehlende Dimension. Wir sind berufen vom Schöpfer. Und zwar alle Menschen. Das gilt für alle Menschen in Reda Wiedenbrück, auf der ganzen Welt, überall, auch in Nigeria. Jeder Mensch hat vom Schöpfer in sein Herz, in sein Gehirn, in seinen ganzen Menschen etwas hineingelegt bekommen. Und das ist das Staunen, das Überwältigtwerden. Und die Momente, an die wir uns am liebsten erinnern, wenn wir zurückdenken, sind die Momente, wo wir gestaunt haben, wo wir überwältigt waren. Du bist irgendwo, Harald und Ela sind jetzt, ich mache eine Wette, als die aus dem Flieger gestiegen sind und in ihr Hotel gekommen sind und waren dann unter den Palmen und sehen das Meer. Sie waren überwältigt. Ich bin überzeugt. Und wenn wir zurückdenken an die allererste Zeit, wo wir unsere Frau oder unseren Mann kennengelernt haben, wo die Liebe zum anderen Geschlecht uns ergriffen hat und wir sehen die Person, dann sind wir überwältigt gewesen. Da war Leidenschaft, da war etwas, ein Strom von Glück. Wir sind dazu bestimmt, glücklich zu sein. Gott, der Schöpfer, hat uns nicht gemacht, unglücklich zu sein oder so in Langeweile dahin zu leben. Er hat uns geschaffen mit der Fähigkeit, begeistert zu sein. In Bielefeld war Folgendes passiert, da gibt es dieses Lied, Deine Liebe, du begeisterst mich. Ich weiß nicht, wie es anfängt, du begeisterst mich. Und auf einmal habe ich irgendwo in der Kirche das Lied gesehen, dann stand, Deine Liebe trägt. Also, dass die Liebe uns begeistert, war den lieben Geschwistern dort wohl etwas zu dick aufgetragen. Begeistert mich. Ja, deine Liebe trägt. Das reicht doch, ist auch gut. Jesu Liebe kann uns begeistern. Sie lässt uns staunen, sie lässt uns überwältigt sein. Wir sind dazu berufen, Leidenschaft zu haben. Nochmal mit retired und tired, ne? Wenn man in Rente geht, dann retired man. Aber das heißt nicht, man kommt zur Ruhe und alles wird gemächlich. Und lieber begeisterter Christ, warte mal, du kommst auch noch in deine Jahre. Irgendwann nimmt das ab, das wird immer weniger. Wir sind berufen zur Leidenschaft. Leidenschaft ist eine der erfüllendsten Grunderfahrungen des menschlichen Lebens. Ich glaube, meine Mutter hat mich dazu erzogen. Ich frage mich, wo das in meinem Leben herkommt. Aber es lag wahrscheinlich auch in meinen Genen. Ich kann mich noch entsinnen, als ich ein kleiner Junge war und wir standen vor einem ganz großen Haus oder vor einem Wasser. Ich habe meine Mutter sofort gefragt, Mutti gesagt, wie tief ist das Wasser? Oder wie stark ist das Tier? Der Löwe ist sehr stark. Und dann habe ich meine Augen aufgesperrt und mir vorgestellt, wie stark ein Löwe ist. Und wenn wir im Zoo waren, wir hatten nicht das Geld, richtig in den Zirkus zu gehen und die Veranstaltung zu sehen. Einmal erinnere ich mich, mein Vater ist mit mir in den gegangen, und zwar zur Pause, und der hat sich reingeschlichen. Ich weiß es noch wie heute, ich war ja ein kleiner Bub, ne? Und er hatte also kein Geld, um die Karte zu bezahlen. Und nach der Pause gehen die Leute, und dann ist er irgendwie mit mir so dran vorbeigeflutscht, und haben wir die zweite Hälfte im Zoo umsonst sehen können. Ja? Wir hatten also kein Geld, in die Zirkusvorstellung zu gehen, aber wir hatten Geld, die Tierschau, die konnte man dann nachmittags besuchen. Und dann standen da diese großen Elefanten und die Kamele und so weiter. Und ich habe gestaunt. Und das habe ich meinen Kindern weitergegeben. Ich erinnere mich ganz besonders mit Guido, meinem ältesten Sohn. Den habe ich dann abends immer so auf das Fensterbord gestellt und haben wir nach draußen geguckt. Und dann haben wir die Sterne gesehen. Dann habe ich mit ihm gesungen. Genau. Weißt du wie viel? Dann hat er gesungen, Terne tehen. Sterne stehen. Ne? Ich habe es ihm auch weiter vermittelt, diese Leidenschaft, dieses Begeistertsein, dieses Staunen können. Ihr lieben Geschwister, wenn diese Leidenschaft in deinem Leben nicht mehr da ist, dann fängst du an, ein bisschen zu sterben. Dann lebst du nicht mehr richtig. Ich meine nicht euch, aber so ist das. Guckt euch die Menschen an um euch herum. Es fehlt das Lebendige. Die Langeweile ist eingekehrt. Man hat keine Leidenschaft mehr. Und wenn Leidenschaft in einer Gemeinde fehlt, dann stirbt sie. Ich behaupte, die Gemeinde sollte der leidenschaftlichste Ort sein, den es auf der Welt gibt. Denn wir haben etwas, für das wir staunen können. Ich komme zum zweiten Punkt. Biblische Aspekte. Stellt euch Mose vor, am brennenden Dornbusch. Es heißt so ganz einfach, er trieb seine Herde ein bisschen weiter als normal. Und als er die normalen Weidegründe verlassen hatte, kam er an einen Ort und auf einmal sah er einen Dornenbusch. Und irgendwie, da war Feuer. Und dann trat er hinzu und er sah das. Glaubt ihr, dass der gestaunt hat? Die Befreiung Israels hat mit dem Staunen angefangen. Das, was Gott tut, ist erstaunlich. David war auch so einer, der im Staunen gelebt hat. Und ich habe mir überlegt, ob ich euch das sage. Sogar Hiob, dieser Mann Hiob, der durch so unglaublich viel Leiden gegangen war. Wisst ihr, was ihm die Kraft gegeben hat, bis zum Schluss durch alle Versuchungen seiner Freunde, die ihm immer so tolle Ratschläge gegeben haben, standfest zu bleiben und in Gott auszuharren bis zum Ende. Und am Ende wurde er von Gott gut geheißen. Mein treuer Knecht Hiob, was hat ihm die Kraft gegeben, durch dieses ganze Leiden hindurchzugehen? Das war eine innere, tiefe Leidenschaft. Die war dann nicht immer so toll und fröhlich, aber sie brannte in ihm, war ein tiefes Vertrauen zu seinem Gott. Die Psalmen sind voller Leidenschaft. Maria, die Mutter Jesu, wie sie den Lobgesang singt, oder Zacharias, als er die Verheißung bekommen hat. Ich denke an Hanna im Tempel, wie sie Jesus begegnet, Simeon. Ich denke an die Apostelgeschichte. Überall war es Leidenschaft, die Menschen festhielt. Lobpreis und Anbetung, das, was wir immer im Gottesdienst tun, haben eine leidenschaftliche Haltung zur Grundlage. Leidenschaft können wir nur haben, wenn unser Glaube wirklich auf Jesus gegründet ist. Nicht auf meine Konfession, nicht auf das Bekenntnis, was ich sage, die Art und Weise der Gemeinde, in der ich mich befinde. Leidenschaft kann nicht da sein, wenn ich nur mich, seid gegrüßt, herzlich willkommen. Wenn ich mich nur an Gebote halte, du darfst dies nicht tun, du darfst das nicht tun. Leidenschaft braucht eine feste, tiefe Anbindung an Jesus. Er sagt zu den Pharisäern und Schriftgelehrten, ihr durchforscht wohl die Schriften, weil ihr in ihnen ewiges Leben zu haben vermeint. Und sie sind es auch wirklich, die von mir Zeugnis ablegen. Das ist auch alles gut und schön, die ganze Schrift, das ist alles sehr wichtig, lobenswert. Lest die Schrift, forscht da drin, das ist wichtig, das braucht ihr. Aber das Wichtigste ist, kommt zu mir. Ich gebe euch ewiges Leben. Und zu ihnen sagt er, aber trotzdem wollt ihr nicht zu mir kommen, um wirkliches Leben zu empfangen. So lange Jahre und Jahrzehnte ist die christliche Kirche geprägt worden von Moral, von Dogmatik, von gottesdienstlichen Versammlungen, von Pflichten und Tugenden, von Geboten und Aufgaben, aber nicht von einem Leben in der tiefen Beziehung des Vaters. In Lukas 22, Vers 15 steht dieser Vers, da sagte er zu ihnen, Jesus zu seinen Jüngern, herzlich habe ich mich danach gesehnt, dieses Passamahl vor meinem Leiden mit euch zu essen. Das ist eine Gesicht-Jesu-Stelle. Ja? Du schaust in das Angesicht Jesu, und Jesus sagt, herzlich verlangt mich nach dir. Und das sagt Jesus nicht nur zu seinen Jüngern vor 2000 Jahren, das sagt er zu dir, zu dir, zu dir. Herzlich verlangt mich, mit dir Gemeinschaft zu haben. Noch eine interessante Entdeckung darf ich mit euch teilen. In diesem zweiten Punkt, dann kommen wir zum dritten. Viele von euch kennen die Stelle in der Offenbarung, ich glaube Kapitel 2, wo der erhöhte Jesus Christus über die Gemeinden ein bestimmtes Urteil abgibt. Laodicea, Pergamon, Sardes und so weiter. Und das ist die Gemeinde von Ephesus. Und viele von euch wissen, was steht da ganz am Schluss, nachdem der Herr gesagt hat, ich finde es ganz wunderbar, dass du dies getan hast und toll und deine Werke und wunderbar, aber ich habe etwas gegen dich. Wer weiß, was es ist? Ich habe wieder dich, dass du die erste Liebe verlassen hast. Und jetzt habe ich oft darüber nachgedacht, was ist diese erste Liebe? Und ich glaube, eine lange Zeit war in mir die Überzeugung, mit dieser ersten Liebe ist gemeint, die Liebe, die du ganz am Anfang, als du mit Jesus zum ersten Mal in Berührung kamst, die du da empfunden hast, das ist die erste Liebe. Und dann später lässt das ein bisschen nach. Und jetzt gebe ich euch eine andere Deutung. Wie heißt es an anderer Stelle? Nicht das ist die Liebe, das ihr mich geliebt habt, sondern, was ist die? Dass ich euch geliebt habe, das ist die erste Liebe. Die erste Liebe ist nicht, dass du eine herzliche Liebe zu Jesus hast, sondern dass du da drin lebst, dass er dich liebt. Und wenn du da drin bist und er dich liebt, dann wirst du ihn auch automatisch wieder lieben. Denn Liebe erwidert immer Liebe. Und wenn ein junger Mann lange Zeit zum Beispiel Ali lange Zeit seine Mina angeschaut hat und sie geliebt hat, irgendwann wird sie seine Liebe erwidern. So gewinnt ein junger Mann die Liebe seiner Frau. Er schaut sie immer wieder an. Und irgendwann entbrennt auch sie in Liebe zu ihm. Liebe erzeugt Liebe. Die erste Liebe ist, dass er uns geliebt hat. Darf ich mit euch jetzt noch ein bisschen in die Bibel hineingucken und fragen, wie entsteht diese Leidenschaft? Ich will das eigentlich nicht vorlesen, weil es zu viel ist. Wenn wir aber uns danach fragen, ja, Wieland, das ist schön und gut, was du hier alles sagst. Ich stelle fest in meinem Leben, ich brenne nicht mehr so für den Herrn, wie ich gerne brennen möchte. Bitte hilf mir, wie ich dazu kommen kann. Dann könnte ich jetzt hergehen und euch ein paar gute Tipps geben. Das mache ich aber nicht. Stattdessen zeige ich euch eine biblische Passage, die ihr in Ruhe mal lesen könnt und dann selber für euch die Leidenschaft neu entdecken könnt. Und diese Passage ist Römer, der Römerbrief, und zwar Kapitel 7 und Kapitel 8. Und weil das zu lange Kapitel sind, werde ich die natürlich nicht lesen. Aber ich werde euch ein paar Dinge kurz erklären. Also, wie entsteht die Leidenschaft für Jesus? Du möchtest gerne neu brennen für den Herrn. Was kannst du tun? Ich rate dir, lies einmal das Kapitel 7. Im Kapitel 7 ringt Paulus mit sich, mit seinen Schwächen, mit seinen Unfähigkeiten. Und er sagt, oh, ich unglückseliger Mensch, wer wird mich erlösen vom Leibe dieses Todes? Es gibt Menschen, die meinen, das hat nicht Paulus wirklich gebetet, sondern das meint er nur, solange er noch, als er noch ein Sünder war. Ich glaube das nicht unbedingt. Ich denke, wenn wir ganz ehrlich sind und auf uns selbst zurückgeworfen uns fragen, wie geht es mir? Dann muss ich sagen, ich bin ein unglückseliger Mensch. Es gibt nur eine Rettung für mich und das ist der Herr, das ist Jesus. Wenn du das liest, jetzt bin es nicht mehr ich, der das vollbringt, sondern die in mir wohnende Sünde. Denn ich weiß, in mir, in meinem Fleisch wohnt nichts Gutes, denn der gute Wille ist bei mir vorhanden, aber das Vollbringen des Guten nicht, ich schaffe es nicht, ich zerbreche an mir selbst. Ich habe hier an dieser Stelle schon mal irgendwann das Zeugnis gesagt, wie ich 1974 bei mir auf der Arbeit, ich hatte die Mittagspause und ich saß da und habe in der Bibel gelesen, ich weiß es nicht mehr. Das war am 20. Oktober 1974, ist auf einmal eine Macht Gottes über mich gekommen und hat an mir Dinge vollbracht. Ich bin in dem Moment ein neuer Mensch geworden. Ich war schon lange Christ, ich war getauft, aber ich glaube, dass ich in dem Moment Geist getauft worden bin. Gestern Abend hatten wir ein Treffen in Bielefeld. Habib, sei gegrüßt. Hatten wir ein Treffen in Bielefeld und da waren so Beter zusammen. Wir haben uns privat getroffen und das ist eine Gruppe, die im Moment sehr viel in der Fürbitte steht. Und der das leitete, das ist ein Arzt im Krankenhaus in Gilead, im Bethel bei Bielefeld. Er ist Lungenfacharzt und er erzählte uns, dass er seit einem Jahr richtig neu geboren ist. Er erklärte das so, wisst ihr was, seit 30 Jahren folge ich Jesus nach. Er ist Ägypter übrigens, er kommt aus Ägypten. Aber mein Leben, da fehlte die Leidenschaft. Und dann beschrieb er, wie er am 17. Januar im letzten Jahr, also 2017, einfach in seinem Zimmer saß und aus dem Fenster guckte. Und auf einmal kam der Geist Gottes über ihn und zeigte ihm in drei Bildern, er beschrieb drei Bilder, die Gott nacheinander ihm zeigte. Und in diesen Bildern erkannte er sich und erkannte er die Lebendigkeit Jesu. Und seitdem ist der Kerl, als wenn er auf Wolken schweben würde. Also der ist sowas von, ja, er erkannte in dem Moment seine eigene Schwäche. Wenn du Römer 7 liest und wirklich bereit bist, einfach dein Leben einfach vor Gott auszubreiten, zu sagen, Vater, ich kann nicht mehr, ich schaffe das nicht, ich bin unfähig, bitte handle du an mir. Ein solches Gebet wird Gott erhören. Er wird zu dir reden. Römer 7. Deiner Schwachheit begegnen, ist der erste Schritt. Der zweite, wir gucken ins 8. Kapitel. Ich ziehe nur ein paar Sachen daraus. So gibt es Vers 1, keine Verurteilung mehr für die, die in Christus Jesus sind. Denn das Gesetz des Lebensgeistes in Christus hat uns vom Gesetz der Sünde und des Todes freigemacht. Ich bin befreit. Das schlechte Gewissen in mir, du solltest noch mehr das tun. Ja, und du solltest noch mehr das tun. Und da bist du schlecht. Nein, Jesus hat mich freigemacht. Ich stehe dazu. Ich komme zu dir, Herr. Ich lege mein schlechtes Gewissen am Fuß des Kreuzes nieder. Du hast einen neuen Menschen aus mir gemacht. Bete das einfach im Glauben. Sprich das aus. Das ist ein zweiter Schritt. Wir gehen weiter. Die Macht des Geistes entdecken. Von Vers 9 bis Vers 14. Ihr seid nicht im Fleisch, sondern ihr seid im Geist. Und wenn Christus in euch wohnt, dann ist euer Geist Leben um der Gerechtigkeit willen. Ich fange an, im Geist bewusst zu leben. Ich entdecke die Kraft des Geistes. Und mein Geist, den ich vom Schöpfer bekommen habe, hat die Autorität und die Freiheit, sich einzuklinken in den göttlichen Geist. Im Namen Jesu, mein Geist verbindet sich mit dem Heiligen Geist. Und durch ihn bekomme ich immer wieder Updates. So sagt man in der Computersprache. Ja? Wird alles immer wieder neu gemacht. Der nächste Punkt. Es sind insgesamt 7. Natürlich. Den liebenden Vater kennenlernen. Die lesen wir mal, Vers 15 und 16. Da heißt es, der Geist, den ihr empfangen habt, ist ja doch nicht ein Geist der Knechtschaft, sodass ihr euch aufs Neue fürchten müsstet, sondern ihr habt den Geist der Sohnschaft empfangen, in welchem wir rufen, Papa, Abba, lieber Vater. Eben dieser Geist ist es, der vereint mit unserem Geist ihm bezeugt, dass wir Gottes Kinder sind. Der vierte Punkt heißt deswegen, den liebenden Vater kennenlernen, Papa sagen lernen. Papa, Vater, du bist mein Papa, ich komme zu dir. Ich will euch mal eine Frage stellen. Wer hat von euch schon das Buch Die Hütte gelesen? Hast du gelesen, Elfriede? Toll. Ihr beiden nur? Okay, ihr beiden. Du noch nicht. Den Film hast du gesehen? Den haben, Susanne sagte zu mir, wir waren Silvester alleine und sie sagte ein paar Tage vorher zu mir, Wieland, besorgen uns mal einen schönen Film für den Abend. Da habe ich lange überlegt, was für einen Film soll ich besorgen. Und dann merkte ich, dass ich auf dem Computer diesen Film hatte, Die Hütte. Und dann habe ich ihn zum ersten Mal gesehen. Hey Leute, super. Ich weiß, es gibt Christen, die können mit dem Film nicht viel anfangen. Für die entspricht der Film nicht ihrem Gottesverständnis, welches mehr auf Furcht und Respekt begründet ist. Weil dieser Film handelt von der Intimität mit Papa. Und das ist okay. Und nachdem ich den Film gesehen habe, habe ich mir das Buch nochmal hervorgenommen und bin nochmal durch die ganzen Dialoge gegangen. Und diese Dialoge von Mackenzie mit Papa, mit Jesus und mit Sarayu, das ist der Heilige Geist, und diese wunderbaren Dialoge geben eine hervorragende, auch theologische Auskunft über die Frage nach der Rechtfertigung Gottes. Gott, warum lässt du das alles zu? Denn dieser Mac hatte durch ein Unglück seine Tochter verloren, sie ist entführt worden, vergewaltigt worden, seine kleine 4-5-jährige Tochter, und ermordet worden. Und seitdem war dieser Mac absolut von Gott frustriert. Komm hier nicht mit Gott, ich will mit dir nichts zu tun haben. Dann findet er einen Brief in seinem Briefkasten von Papa. Und Papa lädt ihn ein zu einem Wochenende in der Hütte, wo seine Tochter ermordet wurde. Und ich sage euch, diese Dialoge in dem Buch, denn diese Frage, warum lässt Gott das ganze Leid in dieser Welt zu, mit der kannst du jeden Christen zur Strecke bringen. Weil es ist schwierig, diese Frage zu beantworten. Aber dieses Buch gibt eine Antwort. Lohnt sich. Also, Papa sagen, lernen. Von Vers 18 bis 25, die Macht der Hoffnung Gestalt werden lassen in mir. Ich halte nämlich dafür, dass die Leiden der Jetztzeit nicht wert sind, verglichen zu werden mit der Herrlichkeit, die an uns geoffenbart werden soll. Denn das sehnsüchtige Harren der Schöpfung wartet auf die Offenbarung der Söhne Gottes und so weiter. Der Nichtigkeit ist die Schöpfung unterworfen werden, aber auf Hoffnung hin. Und dann lese ich das und dann fange ich an, die Hoffnung in mir aufzunehmen und aus der Hoffnung zu leben. Lass die Macht der Hoffnung Gestalt werden in dir. Wir haben noch zwei Punkte. Vers 26 und 27. Gleicherweise kommt sein Geist unserer Schwachheit zu Hilfe, denn wir wissen nicht, wie wir beten sollen. Aber dann tritt er, der Geist Gottes, mit unaussprechlichen Seufzern für mich ein. Das ist die Sprache des Himmels. Das kann das neue Gebet in neuen Sprachen sein, das kann ein Stammeln sein, oder du sitzt einfach oder du liegst da. Morgens, wenn ich aufwache, liege ich im Bett, heute Morgen auch, ich werde langsam wach und dann sage ich, Papa, du bist da. Was für eine Hoffnung hast du mir gegeben? Mit welcher Liebe liebst du mich? Ja, du darfst mich heute lieb haben. Ich will mich von dir lieben lassen, denn ich lebe geliebt. Ich öffne mich der Sprache des Himmels. Da brauche ich gar nicht viel sagen. Lass es geschehen in dir. Das ist die Sprache des Himmels. Und zum Schluss dann im Bad der Liebe schwimmen lernen. Das sind die bekannten Verse, die ihr alle kennt. Vers 31 bis 39. Was folgt nun hieraus, wenn Gott für uns ist? Wer kann dann gegen uns sein? Er hat seinen Sohn nicht verschont, ihn für uns gegeben. Wer will uns verurteilen? Wer will uns scheiden von der Liebe Gottes? Nein, in dem allen überwinden wir weit. Ihr Lieben, fang an mit Römer 7 und geh bis zum Schluss von Römer 8 und lies es nochmal und nochmal. Hey, die Leidenschaft fängt in dir an zu wachsen. Wenn du keine Leidenschaft mehr hast, wenn du nicht mehr staunen kannst, wenn dich die Dinge nicht mehr wirklich ansprechen und du lebst dahin von Tag zu Tag, das ist ein Weg, um ein neues Leben zu beginnen. Amen. Ich möchte mit euch noch zwei Lieder singen. Und zuerst einmal